Gemeinde ist der Ort, wo Gott wohnen möchte. Und wo er einfach frei sein darf zu wirken und zu tun, was er tun möchte. Vielleicht klingt das für manche von euch komisch, dass Gott sich danach sehnt, frei sein zu dürfen. Aber das ist tatsächlich Gottes Problem, dass er so schwer einen Platz findet, wo er mal Gott sein darf. Die Welt will ihn nicht und die Gemeinde will ihn unter ihren Bedingungen. Er soll kommen, aber er soll sich unserer Form anpassen, unserem Verständnis von Gottesdienst, unsere Art von wie wir das halt so haben. Und Gott ringt darum und sagt, gebt mir Raum. Gebt mir Raum. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Gebt mir einen Platz, wo ihr kommt und ihr euren Platz einnehmt als hingegebene Liebhaber, als Anbeter, die eine große Furcht davor haben, Gott zu begrenzen. Im Psalmen heißt es, in einer englischen Übersetzung jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, muss man nachschauen, da heißt es, they limited the Holy One, in Bezug auf Israel. Sie begrenzten den heiligen Gott, sie begrenzten ihn. Und ich glaube, den ersten Abend, als ich über den Unglauben sprach, haben wir das auch gesehen, dass Menschen den Dienst von Jesus und den Strom seiner Heilungssalbung, seiner wunderwirkenden Salbung, seiner Kraft wiederherzustellen, zu retten, zu erneuern, begrenzt haben und aufgehalten haben durch ihren Unglauben. Und diese Wahrheit muss uns vor Augen stehen, dass unsere Herzenshaltung der Schlüssel ist, ob Gott durchkommt, ob Gott Raum einnimmt, ob Gott sich entfalten kann oder nicht. Wir denken immer, ja, es liegt an Gott, wann kommt er denn endlich? Ja, wann lassen wir los? Wann legen wir ihm alles zu Füßen? Wann lassen wir die Dinge beiseite, die das Fließen des Heiligen Geistes verhindern? Und das sind oft gar nicht so dramatisch spektakuläre Dinge, die man so sich so vorstellt, sondern das sind so die ganz harmlosen Dinge, die für viele völlig normal sind. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Wenn ich das mal so sagen darf, als Freund der Gemeinde, einen gewissen Bodensatz davon habt ihr hier auch noch. Es ist schon viel passiert, ich war vor 2 Jahren das letzte Mal hier und es ist viel passiert, preis dem Herrn, aber einen gewissen Bodensatz habt ihr noch da und den müsst ihr beherzt ausfegen. Raus damit! Unser Ziel ist nicht, nett und wohlanständig hier voreinander zu sein. Unser Ziel ist, leidenschaftliche Anbeter zu werden, die nicht mit angezogener Handbremse im Schuh ein bisschen mit dem Zeh wackeln, sondern die sagen, du bist Gott, wir lieben dich, in dir ist Feuer, du wohnst in uns und dein Feuer fängt an, sich auszubreiten in uns. Ja, ich bin nicht so die Person. Ja, darum wirst du auch geändert. Keiner ist die Person, wir sind alle starke Kerle und haben alle eine große Klappe und können in der Disco uns bewegen, dann kommen wir in Gottesdienst und dann sind wir steif wie ein Zaunpfahl. Fußball-Weltmeisterschaft. Oh, was können da die Deutschen auf einmal Emotionen zeigen? Aber Sonntagmorgen, bitte, wir haben Gottesdienst. Und das ganze religiöse Programm im Hinterkopf spult sich ab, wie man sich zu benehmen hat in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Aber Gott zu respektieren heißt, auf das einzugehen, was ihm gefällt. Und wenn er nur einmal sagt, macht einen fröhlichen Lärm, ja, dann müssen wir über unsere Begrenzungen springen und dann müssen wir mal einen fröhlichen Lärm machen. Und wir müssen unterscheiden, ob eine Stille ist im Heiligen Geist oder kommt aus Beklommenheit und Verzagtheit. Und huch, ich wage nicht, mich zu räuspern, das könnte komisch sein, was könnten die Leute denken? Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es gibt eine Stille, die ist eine Stille wie im Wartezimmer beim Doktor. Und es gibt eine Stille, die ist gefüllt und die ist nicht peinlich, sondern nehmen wir und da beten wir still an. So, es geht nicht um Lautstärke, es geht nicht um wild oder leise, es geht darum, einfach zu fließen mit dem Geist und das zu tun, was von ihm aus gesehen dran ist. Und das wird immer anders sein. Aber Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, und ich möchte gerne nett angesehen werden, ich möchte nicht irgendwie eine peinliche Situation haben. Besonders bei jungen Leuten ist das das große Ding. Oh, es ist peinlich. Voll peinlich. Wenn du Jesus nachfolgst, er hat eine ganze Serie von Situationen für dich vorbereitet, die alle voll peinlich sind. Und durch die sollst du gehen und du sollst sterben, damit das endlich mal aufhört. Ja, das ist peinlich. Etwas anderes soll uns bewegen, etwas anderes soll uns motivieren. Es ehrt Gott. Es ehrt Gott. Gott ist begeistert. Gott freut sich über mich. Wenn Menschen das peinlich finden, ich kann für die beten, ja. Ich werfe ihnen das nicht vor, ich kritisiere nicht, ich segne sie, ich bete für sie. Ja, aber von ihrer Meinung über was sie denken, was anständig und unanständig ist, lasse ich mich nicht bestimmen. Hallo? Wie wär's, wenn du sagst, so will ich auch werden? Halleluja. Das war außerhalb des Konzeptes. Aber nicht weniger wichtig. Vielleicht kommen wir zu diesem Punkt noch einmal später ein bisschen zurück, mal sehen. Ich habe die Tage hier gesprochen über die wachsende Gemeinde. Und die wachsende Gemeinde vom Worte Gottes ist nicht eine Gemeinde, die sich bemüht, hier Leute reinzukriegen, sondern es ist eine Gemeinde, wo jeder Einzelne sich danach ausstreckt, in sein eigenes Leben mehr von Gott hineinzubekommen. Wo Gott ist, werden die, die ihn brauchen, die Kaputten, die Beladenen, die Dämonisierten, die Gebundenen, die Verängstigten, die Selbstmordkandidaten, die keine Sicht mehr für ihr Leben haben, die werden angezogen wie die Wespen von der Marmelade. Wo Gott ist, werden die Beladenen kommen. Und die Gemeinde ist ein Ort der Heilung. An vielen Stellen in unserem Land ist die Gemeinde ein Ort, wo die schrecklichsten Verwundungen passieren, die noch schrecklicher sind als in der Familie. Aber die Gemeinde soll ein Ort der Heilung werden, ein Ort der Wiederherstellung, ein Ort, wo Gott Menschen Lasten nimmt, wo Gott Menschen aus Gefängnissen herausholt. Und es geschieht durch den Heiligen Geist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Die Armen, die Depressiven sollen eine gute Botschaft bekommen. Es gibt eine neue Freude im Leben. Die Hoffnungslosen sollen eine gute Botschaft bekommen. Es gibt Hoffnung. Die Schwachen sollen eine gute Botschaft bekommen. Es gibt Kraft. Die Kranken sollen hören. Da ist der Heiler. Das ist die gute Botschaft. Und der Heilige Geist ist nicht nur gesandt, dass wir das verkündigen können, sondern er will mit mitfolgenden Zeichen das bestätigen, sein Siegel geben, beweisen durch Taten vom Himmel, beweisen, dass diese Botschaft wahr ist. Das ist das Ziel Gottes mit der Gemeinde. Und wir haben einen weiten Weg zu gehen, um hineinzukommen in diese Dimension. Aber alle Hindernisse sind grundsätzlich für Gott kein Problem. Wenn wir an seine Hand gehen, er wird seinen Finger auf all die einzelnen Hindernisse in unserem Leben, in unserem Verständnis und in all unseren Dingen, wie wir sie halt so tun, Gott wird seinen Finger drauflegen und sagt, da ist eine Blockade und die werden wir so und so überwinden und hier ist eine Blockade und die wirst du so und so knacken, weil ich rüste dich aus, ich gebe dir Waffen, ich mache dich stark, ich mache dich zu einem Überwinder. Und Schritt für Schritt werden die Mauern fallen, eine nach der anderen. Und die Kraft Gottes wird kommen und die Gemeinde wird ein Ort der Heilung werden und die Stadt wird wissen, hier ist ein Ort der Heilung. Das ist, was wir sehen in der Apostelgeschichte und Gottes Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen nicht versuchen, jetzt all die mühseligen Beladen hierher zu bringen. Sie würden enttäuscht wieder weggehen und unverändert weggehen. Viele jedenfalls. Wir müssen uns darum bemühen, Gott in unser Leben zu bekommen, dass mehr von ihm da ist, dass mehr von ihm sichtbar wird und verfügbar wird. Und dann werden die Leute kommen und sie werden nicht so weggehen, wie sie gekommen sind. Das ist der Plan Gottes. Und je mehr jeder Einzelne in der Gemeinde von diesem Plan ergriffen ist und sagt, oh, was für ein fantastischer Plan. Ich steige ein, ich mache mit, dafür kämpfe ich, dafür lebe ich. Dann steigen wir aus dieser Perspektivlosigkeit, dieser Harmlosigkeit, woran so viele Gemeinden kranken. Sie schleppen sich von Sonntag zu Sonntag, aber das ist nicht die Perspektive. Wir können durchbrechen, wir können in diese Realitäten hineinkommen. Es kann wirklich hier passieren. Wir ziehen uns so einfach so hin und ein Ding nach dem anderen reiht sich und es bleibt einfach alles, wie es ist. Aber wo Gott Raum bekommt, ist Veränderung. Er ist ein Gott, der ändert. Er ist ein Gott, der erneuert, der wiederherstellt. Dann bleiben die Dinge nicht, wie sie sind. Und wir brauchen diese klare Sicht. Wir brauchen eine Hilfe, wo Gott in unser Leben kommt und wo er uns hilft, dass die Dinge, die wir in diesem Buch leben, anfangen lebendig zu werden in uns und Kräfte freisetzen. Es reicht nicht aus, dass wir einfach nur sagen, ja, die Bibel ist wahr, sondern es muss etwas passieren, und ich habe das die Tage genannt, den Dienst des Heiligen Geistes, die Offenbarungserkenntnis. Das ist was ganz anderes, als eine Sache zur Kenntnis zu nehmen. Offenbarungserkenntnis bedeutet, dass Kräfte freigesetzt werden, die uns helfen, in diese Dimensionen zu kommen. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine Wiederherstellung. Wir brauchen ein anderes Level von geistlicher Realität. Und der Heilige Geist ist uns aus diesem Grund gegeben, dass er uns hineinführt in alle Wahrheit. Ich will ein bisschen wiederholen, weil einige heute Morgen hier sind, die anderen Tage nicht da waren. Und sowieso Wiederholung ist immer gut. Und wir brauchen viel Wiederholung. Und die Dinge, die wir schon tausendmal gehört haben, müssen wir wieder hören. Und wir müssen sie so hören, dass es Klick macht, dass der Vorhang fällt, dass wir auf einmal sehen und sagen, ja, jetzt ist es ganz klar vor meinen Augen. Und das bedeutet Offenbarung. Offenbarung ist nicht dramatisch, spektakulär, aber es ist trotzdem absolut übernatürlich. Wenn der Heilige Geist eine Wahrheit uns lebendig macht und die Tür sich auftut und die Kraft anfängt zu fließen, die in dieser jeweiligen Wahrheit ist, ist das absolut übernatürlich. Wir haben die Vorstellung, das Übernatürliche, das sind alles die spektakulären, dramatischen Dinge. Und Gott will spektakuläre, dramatische Dinge tun. Aber ein sehr großer Anteil und vor allen Dingen in der Vorbereitung seines Wirkens in uns und an uns ist sehr unspektakulär. Das ist das Problem, dass wir so leicht in Gefahr sind, das zu verachten, das nicht zu ehren, das nicht anzuerkennen, das nicht irgendwie zu buchen als, das ist geistgewirkt, das ist, was der Geist Gottes in meinem Leben tut. Und ich sagte es gestern auch schon, wenn wir ihn ehren, indem wir uns bedanken für das, was er tut, gibt er mehr. Wenn wir darüber lässig und gleichgültig hinweggehen und das nicht verbuchen als von ihm kommend und uns nicht bedanken, dann wird er geschmäht und er wird nicht mehr geben. Darum ist es so wichtig, dass wir Acht haben auf die Bewegungen des Heiligen Geistes, die er einfach gibt in der Versammlung, in unserem eigenen Leben, in unserem Herzen. Und dass wir lernen, darauf einzugehen und dass wir lernen, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. All die Dinge, die wir brauchen, kommen auf eine einzige Art und Weise zustande. Durch den Dienst des Heiligen Geistes. Das ist der einzige Kanal, durch den das Übernatürliche sich manifestiert. Und wenn wir das übersehen, ignorieren oder sagen, wir brauchen das nicht oder könnte peinlich sein, lieber nicht oder wie auch immer. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Wir sind so dringend angewiesen auf seinen Beistand, auf seine Hilfe, auf sein Wirken. Egal was das ist. Niemand kann wirklich seine Herzenshaltung erkennen und verändern. Niemand kann seinen Charakter verändern, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und je mehr uns das bewusst wird, wie abhängig sind, wie wir sind, wie hilflos wir sind, dass wir überhaupt nichts tun können ohne seinen Dienst, umso vorsichtiger werden wir mit ihm umgehen. Umso mehr werden wir ihn ehren, umso mehr werden wir ihm den Platz geben in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde, der ihm gebührt. Unser großes Problem ist, dass wir zu lange versucht haben, Gemeinde zu leben und zu organisieren ohne den Beistand. Und wir kriegen etwas hin. Wir können Gottesdienste veranstalten ohne ihn. Wir können auch predigen ohne ihn. Wir können auch beten ohne ihn. Aber mit welchen Resultaten? Das ist das Entscheidende. Wir brauchen diesen Dienst der Offenbarung. Wir brauchen, dass wir in geistliche Realitäten hineinkommen und da drin leben. Geistliche Offenbarung macht uns stabil, fest, belastbar und leidensfähig. Fast keine Gemeinde kenne ich, die Leidensfähigkeit als eine Tugend herausstellt und verkündigt und die Leute ermutigt, da hineinzukommen und ihnen aus der Schrift den Weg weist, wie man da hineinkommt. Wir haben ein Evangelium, das verseucht ist, versifft ist von der Mentalität unserer Kultur. Und das Ziel viele Male ist einfach nur, dass wir uns wohlfühlen. Es geht nicht um Wohlfühlen, wiewohl Gott gesagt hat, dass er ein Ruheort ist, dass nirgendwo so viel Erfrischung und Belebung und Freude ist wie bei ihm. Aber das Ziel ist nicht die Freude, das Ziel ist nicht, dass uns gut geht. Das Ziel ist, dass Gott geehrt wird. Und wenn das unser Herz ergreift, wir werden wachsen und zunehmen in unserer Fähigkeit, uns an ihm zu erfreuen. Aber unser Ziel ist nicht Wohlergehen. Unser Ziel ist nicht, dass es uns gut geht. Unser Ziel ist, dass Gott geehrt wird. Und inmitten dieser Zunahme an Gott zu genießen, wird es mehr und mehr Druck geben, mehr und mehr Leiden geben, mehr und mehr Opfer geben. Nicht, weil er die von uns abpresst und uns von uns verlangt, sondern einfach, weil diese Welt in totalem Widerstand gegen Gott ist. Und je mehr von Gott in unserem Leben und unserer Gemeinde sichtbar werden wird, umso mehr werden wir einerseits den Bedürftigen helfen können und andererseits ein Ärgernis werden für die Kräfte, die diese Welt bestimmen. Und die Folge ist Bedrängnis, die Folge ist Leid, die Folge ist, dass wir angegriffen werden. Der einzige Grund, warum man uns so in Ruhe lässt oder uns überhaupt ignoriert, ist, weil wir harmlos sind. Die Sünde der Harmlosigkeit. Mit harmlos meine ich keine Erwartung, kein Eifer, kein Kämpfen, keine Sehnsucht. Oh Mann, hier stehen Dinge drin, die wollen wir haben, weil wir müssen sie haben, weil Gott beschlossen hat, dass wir sie haben sollen. Das meine ich mit Harmlosigkeit. Die Sünde der Harmlosigkeit. An vielen Stellen, wo wir gewesen sind, wird Christsein mit braver Wohlanständigkeit verwechselt. Mit einer harmlosen Bürgerlichkeit, wo keine revolutionäre Gesinnung ist, aber im Neuen Testament, die Männer und Frauen Gottes, sie hatten eine revolutionäre Gesinnung. Sie wollten den Himmel auf die Erde bringen. Und sie haben das geschafft. Oh Gott, öffne uns die Augen über unsere Harmlosigkeit. Wir sind mit so wenig zufrieden. Und Gott sagt, geht weiter, geht weiter, geht weiter. Da ist so viel mehr. Warum wollt ihr euch ausruhen? Warum wollt ihr stehen bleiben? Das Beste kommt doch noch. Und das muss entfacht werden in uns, dass wir nicht nur für unsere kleine behagliche Welt leben, dass unsere Vision nicht an der Gartenpforte zu Ende ist. sondern unsere Vision wird mehr und mehr die Vision Gottes. Gott will etwas tun in dieser Stadt. Gott will etwas tun in Deutschland. Gott will etwas tun, was es niemals gegeben hat, auch nicht in den besten Zeiten seit der Reformation. Gott will etwas tun in diesem Land. Und er kann das nicht getrennt von uns tun. Er braucht uns und er braucht unsere Kooperation. Lass uns jetzt ein bisschen weitergehen und diese Thematik noch ein bisschen mehr vertiefen. Wir gehen in 1. Korinther hinein. Und hier haben wir in Bezug auf diese Thematik vielleicht die allerwichtigste Schriftstelle über das Wirken und den Dienst des Heiligen Geistes. Und ich lese einmal hier von Vers 9 vom zweiten Teil. Sondern wie geschrieben steht, also 9b, was kein, 1. Korinther Kapitel 2, 9b, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Erstens, da sind Dinge, die von Gott vorbereitet sind, die von Gott uns geschenkt sind, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in unserem Gemeindeleben. Da sind Dinge von Gott vorbereitet. Und Gott möchte unbedingt, dass wir diese Dinge kennenlernen. Weil nur wenn wir sie kennenlernen, werden wir motiviert sein, dort hineinzugehen. Werden wir motiviert sein, dafür zu kämpfen. Werden wir motiviert sein, den Preis zu bezahlen. Wenn wir das herrliche Erbe nicht sehen, das vor uns liegt. Wenn wir nicht sehen, was Gott für uns bereitet hat. Was aus seiner Sicht normal ist. Wir werden keine Kraft finden, dafür zu kämpfen und dafür den Preis zu bezahlen. Das heißt, mit nicht sehen ist schon die ganze Geschichte zu Ende und der Stillstand ist zementiert. Oder andersrum ausgedrückt, wie brechen wir aus dem Status quo, wie brechen wir aus dem Stillstand und der Stagnation, indem wir beginnen zu sehen. Sehen ist der Anfang. Nicht sehen ist Stillstand, aber sehen ist der Anfang. Von einem Prozess der Veränderung, von einem Prozess der Zunahme und des Wachstums. Amen, versteht ihr das? Es beginnt mit Sehen. Wenn wir nicht sehen, schauen wir uns an und sagen, wir haben so viel mehr als die nebenan. Toll. Guck mal, wir haben sogar Lobpreis, wir haben Gitarre. Andere denken, Gitarre ist vom Teufel. Wir haben sogar Lobpreis, wir haben Schlagzeug. Wunderbar, wir sind total progressiv. Wenn wir uns vergleichen wollen, dann lass uns vergleichen mit dem Wort Gottes. Und ich habe in den letzten Jahren und vielleicht speziell letzten ein, zwei Jahre so studiert aus dem Wort Gottes, um herauszufinden, gibt es einen Unterschied zwischen neutestamentlichen Christsein, wie es hier beschrieben wird, und dem, was wir heute haben? Gibt es einen Unterschied? Und wenn ja, was ist der Unterschied? Was hatten die, was wir heute nicht haben? Und was haben wir heute, was die damals nicht hatten? Unter diesem Gesichtspunkt, mit dieser Fragestellung, die Apostelgeschichte und dann die Briefe zu lesen, uns gehen die Augen auf und wir sehen, meine Güte, wir sind so weit weg. Wir sind eigentlich im Zustand des Abfalls. Wir sind im Zustand, wo wir in ganz anderen Dingen uns bewegen, ganz andere Dinge uns wichtig sind, als wie sie Gott wichtig sind. Und dann kommt die Motivation. Es kann, es soll und es muss und es wird mit uns anders werden. Nochmal, es kann, es soll, es muss und es wird mit uns anders sein. Aber alles beginnt damit, dass wir sehen, hey, das kann alles ganz anders sein. Das ist eigentlich gar nicht so geplant gewesen. Es ist eigentlich nicht normal, was wir haben. Du sagst, was meinst du? Schau hinein in das Wort Gottes. Paulus sagt, es ist völlig normal in euren Versammlungen, wenn ihr zusammenkommt und da kommt ein Unkundiger rein, der Heilige Geist kommt auf euch und ihr weissagt. Das heißt, ihr redet unter der Inspiration des Heiligen Geistes, Worte Gottes. Und durch diese Worte wird das Herz erforscht desjenigen. Er kommt mit dem Gott der Bibel, mit dem Gott, der Herzen erforscht, in Kontakt auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und er bricht zusammen. Er bekennt, Gott ist mitten unter euch. Er hat eine direkte Begegnung mit Gott. Einfach indem er irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, mit hineingebracht wird in den Gottesdienst. Paulus sagt nicht, so etwas habe ich schon einmal erlebt. Ich als Apostel. Sondern sagt, hey, so ist es doch, wenn ihr zusammenkommt, kommt ein Unkundiger und ihr weissagt und er fällt auf seine Knie und bekennt, Gott ist leibhaftig unter euch. Er redet von normalen Gottesdienst, nicht der Apostel war zu Besuch. Die Kraft der Weissagung, die scharf ist, die Herzen erforscht, Herzen durchbohrt, Herzen prüft und Menschen dazu bringt, wiewohl sie die Heiligkeit Gottes sehen, wiewohl sie ihre eigene Unwürdigkeit sehen, nicht wegzulaufen aus Angst, sondern diese Heiligkeit, dieses Licht ist gepaart mit diesem ausgestreckten Arm Gottes. Komm zu mir, ich nehme dich so an. Und Menschen erleben Gott. Und gleich bei ihrer Bekehrung im Neuen Testament kamen sie an den Nullpunkt ihres Lebens. Wir haben so viele Menschen, die sind bekehrt seit vielen, vielen Jahren. Sie glauben, dass die Bibel wahr ist und sie sind noch niemals an ihren Nullpunkt gekommen. Und darum hängen sie und halten sie fest an so vielen Dingen, die alle nur Ballast sind, die alle nur hindern, die alle überhaupt keinen Beitrag liefern. Ihr Vertrauen auf ihr Wissen, auch Vertrauen auf Bibelwissen. Manche verwechseln geistliches Leben mit Bibelkenntnis. Manche Leute gehen zu Seminare, Bibelschulen, Predigerseminare, werden jahrelang unterrichtet von Leuten ohne Salbung, ohne Offenbarungserkenntnis. Und das Ergebnis ist, nach 4, 5 Jahren haben sie so einen Kopf und das Herz und ihr Glaube ist immer mehr geschrumpft. Da ist kein Eifer, da ist kein Kampfgeist, da ist nichts da, was neutestamentliches Christsein beschreibt und beinhaltet. Stattdessen wissen sie alles über so komplizierte theologische Fragen, die in der Gemeinde null Rolle spielen. Null Rolle. Und die niemandem helfen, aus seiner Ablehnung, aus seinen Verwundungen, aus seinen Bindungen, aus seinen Fehlprägungen herauszukommen. Es nützt der Gemeinde überhaupt nichts, dieses ganze überkandidelte theologische Wissen. Das nützt nicht in der Seelsorge, das nützt nicht in der Verkündigung. Das Einzige, was es nützt, dem Kandidaten eine mächtige Portion Stolz zu geben. Guck mal, ich habe ein Papier, ich habe ein Diplom und ich habe das Recht, jetzt Pastor zu sein. In einer lebendigen Gemeinde, er würde vielleicht nicht einmal Hauskreisleiter sein. Aber er wurde 5 Jahre indoktriniert und hat die Idee, er könnte jetzt Pastor sein. Aber hat nicht ein Seminar besucht über, wie treibt man Dämonen aus. Aber viele Lektionen darüber gelernt, dass es das heute gar nicht mehr gibt. Dass das damals mythologisches Denken war. Ihr Lieben, der Zustand unserer Bibelschulen, unserer Predigerseminare, unserer Ausbildungsstätten ist in direkter Weise verbunden mit dem Zustand der Gemeinde. Und wenn wir glauben, irgendwie Doktorgrade und die Anerkennung der Welt und all diese Dinge, das würde uns helfen, sind wir so auf dem Holzweg. Paulus verachtet diese Dinge, wir achten sie, wir streben sie an und wir denken, sie sind unbedingt notwendig. Predigerseminare bemühen sich um eine staatliche Anerkennung. Hast du schon mal gesehen, dass Paulus Briefe schreibt, um eine staatliche Anerkennung zu bekommen? Hast du einmal gesehen, dass Jesus sich bemüht hat, bevor er seinen Dienst begonnen hat, dass doch irgendwie da der hohe Priester sein TÜV-Stempel drunter setzt? Wo kommt das Ganze her? Weil wir ein Verständnis von Christsein haben, was von überall kommt, aber nicht aus dem Heiligen Geist. Und es ist ein langer, langer Weg, aus diesem ganzen Sumpf, diesen ganzen Beigaben, diesen ganzen Verprägungen herauszukommen. Es ist ein langer Weg, der sehr mühsam ist, der sehr schmerzhaft ist. Wie viel leichter haben es die Neubekehrten, die aus der Gosse kommen und in eine lebendige Gemeinde kommen? Wie viel leichter? Die wissen nicht, dass Jesaja gar nicht Jesaja ist, sondern dass es drei Jesajas gibt. Das interessiert die auch einen feuchten Kehricht. Aber die wissen, Jesus hat meine Ketten zerbrochen. Er ist der Heiler. Er ist der, der Dämonen zum Zittern bringt. Halleluja. Die Lektion habe ich in der Nacht meiner Bekehrung erlebt. Jesus ist der, der Dämonen zum Zittern bringt. So kam ich am nächsten Sonntagmorgen in die Gemeinde. Freunde haben mich mitgenommen und gesagt, hey, wach auf, du bist jetzt Kind Gottes. Letzte Nacht hast du dich bekehrt. Jetzt ist Sonntag, wir gehen in die Gemeinde. Und dann ging ich in die Gemeinde und dann sah ich die Leute. Und ich sagte, Herr Jesus, hilf mir. Mein erstes Gebet, ich lüge nicht, mein erstes Gebet still für mich unter meinem zerrissenen Pullover am Sonntagmorgen. Herr Jesus, wenn das irgendwie möglich ist, hilf mir, dass ich nicht so werde wie diese Menschen. So ein Trauerverein, so etwas Trostloses, so etwas Langweiliges. Ich dachte, wo ist die Kraft Gottes? Ich dachte wirklich, kennen die den Jesus, der letzte Nacht kam und meine Ketten zerrissen hat, mich von den Dämonen befreit hat? Kennen sie diesen Jesus? Haben sie den jemals gesehen? Wenn ja, warum sind sie dann so? So harmlos, so brav, aber so steif, keine Leidenschaft, kein Feuer, nichts Revolutionäres, nichts Kämpferisches, nichts, was wir im Neuen Testament sehen. Ich habe diese Geschichte viele Male erzählt. Vielleicht sogar schon hier, ich weiß es nicht. Ich kann mich nie erinnern, was ich hier irgendwo gepredigt habe. Manche Gemeinden sagen, ja, Amen. Und manche sagen, der meint uns. Und sind ärgerlich. Und sind böse. Und sagen, du bist ja wie der Pharisäer, der gesagt hat, hey, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese. Ich sage, hallo. Mein Wunsch war nicht, so zu werden wie diese. Ich möchte ein Mensch werden, der Jesus mehr und mehr liebt. Ich möchte das in meinem Leben. Ich habe mir noch nie genau einen Plan gemacht, aber ein Vorschlag für meinen Grabstein wäre Matthäus 22, 37. Den Herrn zu lieben mit aller Kraft. Das wäre ein gutes Motto. Das ist meine Sehnsucht. Ich will Gott näher kommen, ich will ihn ehren, ich will ihn lieben. Ich will in das hineinkommen, was er für mich hat. Ich will ihn nicht enttäuschen. Ich will nicht ein Zehntel von dem Leben, was er vorbereitet hat. Und eines Tages stehe ich vor ihm und muss für das ganze Zeug Rechenschaft geben. Und er fragt mich, warum hast du da so entschieden? Warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht in das hineingegangen? Warum bist du dem nicht nachgegangen, was ich so deutlich dir gesagt habe? Und soll ich dann sagen, ja, die anderen meinten, das wäre alles nicht richtig. Oder es wäre zu schwierig gewesen. Es hätte mich zu sehr in Diskrepanz mit dem Bestehenden gebracht. Sollen wir dann sowas sagen? Oder er würde sagen, pass auf, jetzt zeige ich dir das Video von deinem Leben, wie ich es eigentlich geplant hatte. Und ich muss mir das dann anschauen. Oh Gott, bewahre mich. Ich will eins hören. Gut getan, du treuer Knecht. Komm in die Freude deines Herrn. Das will ich hören. Darum geht's mir. Ob zwischendurch ich ausgepfiffen werde oder hochgejubelt werde, interessiert mich überhaupt nicht. Oder sagen wir es realistischer, immer weniger. Immer weniger. Seine Meinung zählt über dich, nicht die Meinung von Menschen. Amen. Ich sollte ein bisschen zu meinem Konzept kommen. Das war alles nicht so geplant. Gott will uns die Dinge zeigen, die er für uns vorbereitet hat. Und er tut es durch den Heiligen Geist. Und wenn wir diesen Dienst des Heiligen Geistes nicht begehren und nicht kennenlernen, werden wir nie sehen, was er für uns vorbereitet hat. Ich wage zu behaupten, dass weit über 80, vermutlich sogar über 90% aller Christen, ich rede mal von den evangelikalen Christen, die wirklich von Neuem geboren sind, die wirkliche Christen sind im Sinne des Neuen Testamentes, die eine Wiedergeburt erlebt haben, die sagen, Jesus, mein Herr, weit über 80% haben nicht einmal eine Ahnung von ihrer Berufung. Und von diesen wenigen, die eine Ahnung haben von ihrer Berufung, sind die allerwenigsten dabei, echte Schritte zu gehen hinein in ihre Berufung. Und das hängt mit unserem Gemeindeverständnis zusammen und unserer Art, wie wir Gemeinde leben. Gemeinde ist ein Ort, wo wir gemeinsam lernen, in den Plan Gottes zu kommen. Und jeder hat eine Berufung. Nicht nur der Lobpreisleiter, nicht nur der die Bekanntmachung macht und der das Wort predigt. Jeder hat eine Berufung. Jeder hat einen Auftrag. Vieles von dem, was er zu tun hat, ist nicht in der Gemeinde zu sehen. Aber es ist doch Reich Gottes Arbeit. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir sind so enttäuscht und so frustriert und brauchen so viele Dinge aus der Welt, die uns ein bisschen irgendwie aufpeppen, weil das Original fehlt. Diese Gewissheit, ich bin im Strom Gottes. Ich bewege mich hinein in das, was Gott für mich hat. Da ist eine Erfüllung und eine Befriedigung und eine Identität. Und du möchtest mit niemandem tauschen. So viele Menschen schauen hoch zu anderen und sagen, oh, guck dir mal diesen an, guck dir diese Frau an, guck dir diesen Mann Gottes an. Und sie wünschen irgendwie ein bisschen so zu sein wie der oder wie die. Wenn du in deinen Plan hineinkommst, du wünschst nur eins, du möchtest du werden. Du willst mit niemandem tauschen. Du hast kein Interesse irgendwie, jemand anders nachzumachen. Gott braucht das nicht. Gott hat einen Originalplan für dich. Und der Heilige Geist ist die einzige Quelle, aus der uns diese Belehrung zukommt. Und der Segen des neuen Bundes ist, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dass er uns lehrt. Jeder soll gelehrt werden. Jeder soll den Herrn erkennen. Wir sollen uns nicht an einen hängen, von dem wir hoffen, dass er den Herrn kennt, sondern wir sollen den Herrn selber kennenlernen. Was passiert so viele Male? Christen sind irritiert über das pluralistische, einander völlig widersprechende, konfuse Angebot auf dem christlichen Medienmarkt und dann fragen sie und schreiben E-Mails. Was hältst du von dieser Lehre? Was hältst du von jener Bewegung? Was denkst du darüber? Und niemandem kommt die Idee, der Geist Gottes wohnt doch in mir. Johannes sagt, die Salbung ist in euch und die Salbung wird euch alles lehren. Gott, der Heilige Geist, wird euch in alle Wahrheit oder in die ganze Wahrheit hineinführen. Nicht durch das Präsidium, wo wir mal anläuten, was denkt ihr darüber, was habt ihr darüber zu sagen, was habt ihr da für Direktiven und für Hirtenworte auszugeben und welche Warnungen bringt ihr über dieses und über jenes. Das ist doch alles Menschenwerk. Wenn wir gelehrt sind von Gott, dann wissen wir, das ist von Gott. Wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, die Dinge sind von Gott und jene Dinge sind nicht von Gott. Und wir wissen nicht, überall, wo Christus draufsteht, ist Christus drin. Und nicht jedes Buch auf dem christlichen Büchermarkt ist ein Auftrag Gottes. Es gibt Bücher auf dem christlichen Büchermarkt, Entschuldigung bitte, dass ich mal so deutlich werde, sie sind ein Auftrag des Teufels. Hallo. Ja, jetzt traue ich mir gar kein Buch mehr zu kaufen. Das ist nicht die Alternative. Lerne den Heiligen Geist kennen. Lerne Gott kennen durch den Heiligen Geist. Und dann weißt du, weil du ihn geschmeckt hast, das schmeckt nach ihm. Und das schmeckt überhaupt nicht nach ihm. Und dann bist du nicht irritiert, ob die Massen danach rennen. Schau die Kirchengeschichte an. In der Kirchengeschichte fast immer waren die Massen auf dem falschen Weg. Fast immer. Und die, die richtig waren, wurden verbrannt. Das ist die Kirchengeschichte. So, wie viele Leute von dies und von jenem begeistert sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Das interessiert überhaupt nicht. Was sagt der in dir wohnt, dazu? Die Salbung lehrt euch alles. Das heißt nicht, dass wir unbelehrbar werden, dass wir irgendwie dickköpfig werden und stur werden und mit dem Kopf durch die Wand gehen.